Weißt du, ob Ronaldo, Pepe oder wie sie alle heißen oder Kane, der erfolgreichste war unser Bundestrainer Jogi Löw. Der ist Europameister geworden, der ist Vize-Europameister geworden. Ich würde mal gerne wissen, wie Jogi jetzt den Auftrag so wahrgenommen hat.
Ja, ich denke schon aus, sagen wir mal, dass wir natürlich auch mit höchster Disziplin auch gut ins Turnier auch gestartet sind. Jetzt ist eben dann am Sonntag das Spiel auch gegen die Schweiz. Da wird jetzt auch im Podcast auch drüber gesprochen. Und, Herr Holtkamp, wir reden auch über CR7, über den Ronaldo, weil eben der Matze Knob auch schon auch im Hotel von Portugal auch war. Aber, was haben wir noch?
Das Interesse an der Bundesliga ist trotz Europameisterschaft riesig. Einige sagen auch wegen Europameisterschaft riesig. Über die Begeisterung hier hierzulande sprechen wir auf jeden Fall ein bisschen. Und dann Bundesliga, Stichwort BVB. Also da ist jetzt tatsächlich Terzic durch Nuri Sahin ersetzt worden. Mats Hummels auch nicht mehr da. Ich möchte mit euch darüber reden.
Und der Nasenbeinbruch von Kylian Mbappé und der Einballkontakt von Harry Kane. Das alles jetzt bei uns.
Echte Champignons XXL. Ups, sorry.
Echte Champions XXL. Die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Kalli, hast du schon mal einen Döner gegessen?
Ja klar, ich bin doch ein internationales Leckermäulchen, ne? Und ich esse auch Gyros gerne, ich esse Döner mal gerne. Also internationale Küche liebe ich. Ich bin auch ein Freund unserer deutschen bürgerlichen Küche. Wir waren ja früher schon alle Italiener, heute ist es sehr viel asiatisch. Wenn ich das jetzt alles erzähle, können wir nicht mehr über Fußball sprechen.
Ja, aber ich habe Matze eben, als ich Matze vorhin angerufen habe, da stand er gar Matze, in Lippstadt beim Döner. In Lippstadt gibt's einen Döner und ich habe gehört, wie du noch ganz leise gerade so geflüstert hast. Mit Cocktailsoße, hast du noch gesagt.
Ja, ich habe mit Knoblauch. Ja, ich soll dir sagen, warum ich zum Dönermann gegangen bin, weil ich mir gedacht habe, die Türken haben gewonnen, ja, 3-1. Und in der Regel ist es eigentlich immer früher so gewesen, dass es dann beim Türken alles umsonst gibt.
Du bist leider. Ich wäre jetzt drauf gekommen, wenn du es nicht gesagt hättest, würde ich sagen, du sympathischer, freundlicher Geizhals, wolltest du umsonst essen und trinken.
So ist es, ne? Ja, ich habe alles, ich sag mit alles, bisschen scharfe Soße, Cocktailsoße, alles drauf. Und dann habe ich gehofft, dass er wie damals 2004, als es in Griechenland immer Uso auf Otto gab, habe ich gedacht, Döner aufs Haus, aber war
die
nicht.
Die Zeiten sind vorbei, ne?
Die Zeiten sind vorbei, aber gehupt wurde trotzdem bei uns hier.
Aber
in
interessant,
Lippstadt.
Das heißt also, du hast deinen Essensplan und so hast du jetzt ausgerichtet. Also du warst quasi Freitagabend, bist du noch irgendwo schön eine deutsche Bratwurst essen, versuchen abstauben zu gehen. Dann warst du Fondue essen, einen Tag später, weil die Schweizer gewonnen hatten.
Natürlich.
Dann bist du zum Spanier, hast eine Paella geschnurrt und am Ende eine Pizza beim Italiener einen Tag später. Ja,
ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen Freund der Türken, wie viele türkische Mitbürger wir hier in Deutschland wohnen haben, drücke ich denen auch die Daumen. Das ist zwar nicht einfach, das war programmgemäß, die mussten das gewinnen. Wenn sie jetzt hier in Portugal oder Tschechien nur auch einen Punkt holen aus den beiden Spielen, sind sie, glaube ich, zumindest als einer der besten vier Dritten drin. Und das tut dem auch hier unserer EM in Deutschland gut. Die Türken machen Rabatz auch. Ich habe erlebt, da auch viel Fairplay. Bekloppte haben alle Länder, auch wir Deutsche. Aber sonst viel, viel Spaß, viel, viel Unterstützung, Stimmung mit Fairplay. Deswegen würde ich auch den Türken nicht nur die Daumen drücken, dass ich beim nächsten Mal in der Dönerbude frei essen darf, auch für die ganze Stimmung in Deutschland.
Ja, also und außerdem war mir das auch zu risikoreich, weil ich glaube, einen Portugiesen gibt's hier nicht und einen Tschechen haben wir hier schon gar nicht und deswegen habe ich mir gedacht, komm, gehst du mal zum Dönermann, aber ich habe ihn noch nicht gegessen. Er liegt noch da. Ich werde ihn nach der Podcast-Aufzeichnung werde ich erst diesen Döner.
Nee, den musst
essen.
Du warm essen. Den musst du doch warm essen.
Ja, der ist doch in Alufolie gewickelt. Der bleibt doch warm, Tobi. Hallo?
Ja, ja, der Tobi ist.
Wir sind hier in Lippstadt. Wir teilen uns so einen Döner. Den teile ich mir quasi 3 Tage ein. Also ich esse ja heute ein bisschen, morgen. Der muss am Freitag, muss der auch noch gut sein. Verstehst
du? Also ich muss sagen, als ich in Lippstadt war, bei deinem Turnier für einen guten Zweck. War das Essen im Stadion, wie es immer ist, okay. Und im Hotel Frühstück. Ihr habt ja beide mitgefrühstückt, also jetzt sagt mir von euch zwei kein.
Da habt ihr fein gefrühstückt. Ich war da, ich hab dich extra
volle,
noch besucht.
Da habt ihr volle Möhre reingefahren, dass er euch nicht geschmeckt hat. Also ich war da voll zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich wollte nur sagen, ich wohne ja hier quasi in einer Ecke, die ja quasi von Nationalmannschaften frequentiert wird. Also ich glaube, ich habe gesehen, die halbe EM wohnt in NRW. Ich weiß gar nicht, wo sind die Engländer stationiert? Weiß das einer? Die Portugiesen sind ja hier in der Nähe. Da war ich beim Training mit Cristiano Ronaldo. Kann ich gleich noch erzählen. Wo sind die Engländer? Wisst ihr das? Wo wohnen die?
Ich kenne das Hotel. Ich verrate euch nicht. Da waren schon immer alle Bundesliga-Vereine drin. Ist ein schöner, großer Bau. Wunderbar.
Wo denn?
Das von dir würde ich sagen, ich tippe jetzt mal die Strecke 50 Kilometer weg oder 60, kann es jetzt nicht genau sagen.
Ja, wo denn, Kalle?
Ja, ich weiß das schon nicht. Da waren wir auch auf, da war auch Deutschland schon oft drin, das ist kein...
Kaiserau? Nicht Kaiserau.
Kaiserau ist in Westfalen. Ne, das geht so bisschen halb Richtung Münster so da rein. Schönes Gelände.
Blankenhain, jetzt habe ich gefunden. Die sind in Blankenhain. Wo ist denn Blankenhain?
Da habe ich jetzt nicht drauf getippt, aber so nicht schlimm.
Das ist in Thüringen. Das kann nicht sein.
Thüringen gibt es hervorragende Hotels. Ja. Hervorragende Hotels. In etwa war ja auch die deutsche Nationalmannschaft drin. Ich habe da Silvester gefeiert mit meiner Familie in Teistenburg. Das ist ein Ort, der nur aus Fachwerkhäusern besteht. Ein Riesenhotel mit Schwimmbad, mit allem. Das ist eines der vielen Hotels von Victors. Der Besitzer ist dann Hartmut Ostermann, der Präsident vom 1. FC Saarbrücken.
Kalli, ey, was erzählst du da? Aber da sind die nicht. Die sind im Spar- und Golfresort, wo die Nationalmannschaft, unsere, also Julian Nagelsmann, seine Spieler versammelt hat. Da waren sie doch die ersten 4-5 Tage mit denen.
Ich habe doch jetzt
gar
nicht gesagt, dass es deutsche Trainingslager war. Ich habe gesagt, in Thüringen, schön zuhören, in Thüringen gibt's wunderbare Hotels. Eines der besten, da habe ich Silvester gefeiert. Da lasse ich mit meiner Familie schon was einfahren. Große Schwimmbad, alles in eine Altstadt, nur mit Fachwerkhäuser. Ja, da geht, das ist hervorragend, das ist nicht zu toppen.
Okay, jetzt habe ich es verstanden, gut. Aber weil du gleich schon wieder den Hotelchef genannt hast und wer und Victors Residenzhotels und was da alles gesagt hast.
Ja, weil es da steht, musst du mal gucken.
Ja, aber die englische Nationalmannschaft mit ihrem Superstar, also da, über den müssen wir gleich auch nochmal kurz sprechen, über unseren Lieblingsmittelstürmer vom FC Bayern, Harry Kane. Matze, Ballkontakte im ersten Spiel der Engländer, Harry Kane?
Einer. da habe ich wirklich gedacht, also da hätten sie mich auch noch in Sturm stellen können. Ich glaube, den einen Ballkontakt, den hätte ich auch bekommen. Ist schon krass, oder? Ich finde das krass. Ein Ballkontakt für Harry Kane, das ist wirklich, also ich dachte sogar, was geht dann im Kopf von so einem Stürmer vor? Also zweifelt der dann an sich?
Ich habe das Spiel nicht ganz gesehen. Ich hätte jede Wette, wäre ich eingegangen, die hätte gesagt, das stimmt nicht, ein Ballkontakt. Das doch. Ist für. Nein, ich habe doch nur, ich weiß doch jetzt, ich habe nur gesagt, wenn mich einer damit konfrontiert hätte, weil ich das Spiel nicht ganz gesehen hätte, hätte ich jede Wette eingestanden, dass diese Aussage nicht stimmt.
Die haben ja auf Schalke gespielt. Also ich hab eher gedacht, die spielen wie Schalke statt auf Schalke.
Ja, aber was geht in so einem Kopf von so einem Stürmer vor? Also wenn ich jetzt Stürmer wäre mit einem Ballkontakt, also ich sag mal so, ich habe ja auch schon Stürmer gespielt früher in meinen Mannschaften und Mittelstürmer. Und wenn ich dann so, als Stürmer hast du ja im Zweifel auch mal ein Spiel, wo du nicht so viele Ballkontakte hast und da bleibst
du
dann entspannt.
Ich dachte, du warst Manndecker.
Ich war ein Innenverteidiger. Manndecker war ich ganz am Anfang meiner Karriere. Ich habe alles gespielt. Ich habe Mittelstürmer gespielt in der Bezirksliga unter anderem. Nur, dass du es weißt.
Mittelstürmer? Das wusste ich nicht.
Mittelstürmer, ja. Ich habe Flugkopfbälle und sowas gemacht. Ich habe Tore geschossen. Also das ist nur irgendwann, du weißt ja, wie es ist. Im Laufe der Jahre stellt man dann fest, hinten kann man noch mehr mit Auge machen. Aber ich wollte eigentlich nur sagen, dass, wenn du dann gar nicht ins Spiel eingebunden bist, du ja schon auch ein bisschen an dir selber zweifelst, denkst du, scheiße, aber ein Ballkontakt, Harry Kane, der Bundesliga-Torschützenkönig, da war ich ein bisschen...
War zu wenig. Also viele haben bei mir hier so im Umfeld, weil bei Kicktipp, bei diesem Tippspiel, da musstest du auch die Bonusfragen, haben wahrscheinlich sehr viele von unseren Hörer und Hörerinnen auch hergetippt. Du hast so Bonusfragen am Anfang, unter anderem, welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren am Ende der EM. Und da haben sehr, sehr viele auf England getippt, weil du da im Grunde zwei Lose dann in der Trommel hast, nämlich Harry Kane als auch Jude Bellingham, der sich jetzt ja in Madrid da echt zum absoluten Torjäger auch entwickelt hat. Aber wenn das mit Kane so weitergeht, dann, wie heißt es so schön, dann trifft er nicht mal seine Verwandten bei der Europameisterschaft.
Dann trifft er das Meer nicht. Kennst du das? Der trifft vom Strand das Meer aus nicht.
Er trifft den Möbelwagen nicht aus dem Meter entfernt.
Ja, der Möbelwagen geht ja noch. Aber Bellingham,
das Meer ist nicht schlecht.
Aber der Bellingham, muss man auch sagen, ich finde, der hat ja eine mega Körpersprache für seine jungen Jahre. Ist auch ein toller Fußballer und wird mit Sicherheit irgendwann mal den Ballon d'Or gewinnen, wenn er sich nicht verletzt und auf dem Niveau weitermacht. Aber du merkst dann trotzdem auch, wenn es nicht so richtig läuft bei den Engländern, er hat das Tor gemacht, ohne Frage. Aber dann merkst du ihm dann doch die jungen Jahre noch an. Dann kriegt auch er den Karren nicht so richtig aus dem Dreck gezogen. Ne? Also von daher, das fand ich dann auch bemerkenswert.
Und den Serben. Ne? Überleg mal, der ist noch ein Jahr jünger als Wirtz und Musiala, die für uns schon die absoluten Junior-Boys sind. Ne? Und spielt jetzt mittlerweile bei Real und ist da zum Spieler der Saison in der La Liga, also in der Primera Division gewählt worden. So, das ist, lass den mal 24, 25 sein. Du, ja, weil du schon wieder anfängst zu mäkeln. Du sagst immer ja, aber da sieht man dann doch, dass er noch nicht.
Nein, ohne, steht ja außer Frage. Das steht ja außer Frage. Und der war, glaube ich, soweit ich das weiß, der Zimmernachbar von Jamal Musiala, als sie noch für die U-Mannschaften des englischen Verbandes gespielt haben. Also ich glaube, die beiden sind durchaus befreundet. Und dann hat sich Jamal Musiala ja doch für unsere Nationalmannschaft entschieden.
Aber weißt du was? Jamal Musiala hat sich noch nicht zur Verlängerung seines Vertrags bei den Bayern entschieden. Die hatten ihm wohl schon was vorgelegt vor ein paar Monaten und bisher hat er dem noch nicht zugestimmt. Vielleicht hat der ja auch noch mal Lust, mit seinem Kumpel Bellingham bei Real zusammenzuspielen.
Das halte ich durchaus für eine Möglichkeit. Also
der Vertrag läuft bis 2026 bei den Bayern. Also nächstes Jahr müssten sie die Bayern dann, wenn er jetzt nicht verlängert und sie noch Geld haben wollen, müssten sie ihn 25 verkaufen. Wäre natürlich sehr schade, weil ich glaube, der zählt auch genau, wie du gerade gesagt hast, Bellingham, Ballon d'Or Kandidat, Haaland eh. Haaland feiert übrigens gerade schön in Spanien in den Clubs und in Frankreich gibt's ein paar schöne Videos, wie er während der EM da jetzt so am DJ-Pult steht. Aber da zählen auf jeden Fall Wirtz, Musiala auch genau zu dieser neuen Superklasse des internationalen Fußballs. Ich finde, das zeigt die EM jetzt auch.
Ich habe aber eine Frage an Kalli. Kalli, du hast ja mitbekommen, dass sich Kylian Mbappé, den ich ja durchaus als den potenziellen Torschützen oder den Gewinner der Torjägerkanone für diese EM eigentlich so auf dem Zettel hatte, hat sich die Nase gebrochen. Und jetzt die Fachfrage, ist damit auch sein Torriecher kaputt gegangen?
Nee, ich glaube, hat nichts mit dem Torriecher, du musst nur atmen können, auch durch die Nase. Da ist immer die Frage, ob der überhaupt spielen kann. Ich glaube, das werden die mit den medizinischen Möglichkeiten hinkriegen, aber das ist dann auch nicht so ein einfaches Thema. Ne? Das ist schon ein Handicap, wenn du da so richtig eine Droppe kriegst, also nicht so mal so eine kleine Streif, oberflächliche, da sind die schnell dabei, das wieder richtig auf Form zu bringen. Aber das ist schon ein Risiko, das muss man sagen. Das ist eine völlig andere Situation.
Tobi, wo sitzt denn der Torriecher? Ich weiß gar nicht, wo im Körper ist der beheimatet? Ist das ein Bauchgefühl? Ist das das Herz? Ist das der Kopf, der sagt, da geht der Ball jetzt hin? Wo ist der Torriecher angesiedelt?
Also Hans-Joachim Stuck, ehemaliger Formel-1-Rennfahrer, hat mir mal erklärt, wo der Popometer sitzt. Den haben nämlich die guten Formel-1-Fahrer, haben einen Popometer, hat er
ein
gesagt.
Was?
Hat er mir mal, hat einen Popometer. Die lenken mit dem Hintern. Das ist das Wichtigste, sagt der wichtigste Körperteil bei einem Formel-1-Rennfahrer, ist der Hintern, weil da sitzt der Popometer.
Aber beim Fußballer, Kalli, weißt du, wo der Torriecher sitzt?
Ja, der, glaube ich, der ist oben unter der Hirndecke. Das hat nichts mit der Nase zu tun. Also, ich glaube, das liegt oben ein bisschen höher im Kopf. Weißt du? Das nennt sich Gehirn. Da musst du antizipieren. Ja. Da sind verschiedene, da gibt Erfahrungen. Alle Dinge spielen da eine Rolle, die da oben in dem kleinen Gehirnkasten abgespielt werden.
Wobei man ja dann eigentlich die Vermutung nahelegen müsste, Tobi, dass das Gehirn bei einem Stürmer, der viele Kopfbälle macht, irgendwann schrumpft, verstehst du? Und damit eigentlich auch der Torriecher. Das würde dagegen sprechen, dass das, was Kalli sagt, richtig ist.
Das spricht dagegen, definitiv, weil Stürmer ja wirklich, das haben sehr oft genug haben wir das gesehen, werden im Alter besser. Stürmer werden, umso älter sie werden eigentlich, gerade, also der Torriecher wird ausgeprägter.
Also vielleicht, weil durch die vielen Kopfbälle man gar nicht mehr so viel nachdenkt. Vielleicht ist es das, also dass es wirklich dann wirklich nur noch das Bauchgefühl ist. Also
ich glaube, du liest mit dem Bauchgefühl ganz gut, weil das dann natürlich auch alles Routine, das ist automatisiert, dass dann die 100-mal von hinten nach vorne, steil, langgehend, Körpertäuschung, diese Dinge und dann noch zum guten, gefährlichen Kopf ansetzen, wenn die Flanke entsprechend kommt. Da gibt's dann, sagen wir mal, jetzt schon einen kleinen Omnibus von Stürmern, die jetzt bei den 24 teilnehmenden Nationen im Team sind. Das muss man einfach sehen. Und die haben so viel Kopfballtraining gemacht, da hätten wir viel Kopfschmerzen gehabt. Ne? Also das ist so viel automatisiert, da ist viel Routine drin. Muss man einfach so sehen.
Also ich habe ja mal das Abschiedsspiel gemacht bei Per Mertesacker seiner Zeit, als er seine Karriere beendet hat. Das war in Hannover im Stadion. Und da habe ich auf der linken Außenbahn gespielt, neben mir Max Kruse und Claudio Pizarro. Und es war dann wirklich so, dass ich der Meinung war, mein Laufweg macht total Sinn, den ich als Außenstürmer habe. Und Claudio Pizarro, der hat so ganz komische Laufwege immer genommen. Ich habe gedacht, wo läuft der hin? Das Problem war nur, da wo ich stand, kam kein Ball hin. Da wo Claudio Pizarro war, kam jeder Ball hin. Jetzt könnte man auch sagen, dass der die Flanke gegeben auf der anderen Seite auf Pizarro geflankt hat, oder aber der wusste genau, wo der andere den Ball in etwa hinspielen wird. Also ich glaube, das war für mich interessant festzustellen, dass wenn du da mal mit den Großen spielen darfst, dass da schon einfach dann doch nochmal ein Unterschied ist zur Kreisliga. Möchte aber alle Kreisliga-Kicker besänftigen. Ich finde, so groß ist der Abstand dann doch nicht. Beim Feiern auf gar keinen Fall, da sind wir besser. Beim Feiern,
also der Mbappé, der fällt jetzt übrigens aus, ne? Also so hat zumindest die L'Équipe vermeldet, und die sind ja sehr nah dran, die größte französische Zeitung bei der Nationalmannschaft. Die haben, also erstmal ist das die Nase der Nation, so wurde die genannt. Die Nase der Grande Nation. Oui. Beschäftigt oui. Jetzt ganz Frankreich. In den Nachrichtensendungen wurde nur noch über die Nase von Kylian Mbappé gesprochen. Und die nächsten beiden Gruppenspiele, weil es wohl ein komplizierter Bruch zu sein scheint, so hat es Deschamps dann auch in der Pressekonferenz gesagt, könnte er ausfallen und dann erst wieder im Achtelfinale, das werden sie erreichen.
Aber ist auch eine Hammergruppe, ne? Also diese Gruppe ist wirklich mit Holland, mit auch Polen, muss man sagen, und natürlich mit Österreich. Also, boah, das nächste Spiel wird ja auch schon für Ralf Rangnick quasi ein Endspiel, der seine Truppe auf jeden Fall gut vorbereitet hat. Leider hat es am Ende nicht gereicht, dann war es auch noch ein Eigentor, ist natürlich bitter, aber das ist schon, dagegen ist unsere Gruppe gefühlt leicht.
Ich meine, dass sie im Spiel gegen die Franzosen das einzige Tor schießen, die Österreicher, das ist ja grundsätzlich, hätten sie das wahrscheinlich unterschrieben vor dem Spiel.
Also ich muss sagen, Tobi oder auch Matt, mir hat das Spiel Ungarn, Schweiz war durchaus ein ansprechendes Spiel. Und es war nicht so leicht, einfach, dass die Schweizer 3-1 gewonnen haben, wie es das Ergebnis aussieht. Aber wir müssen ja sagen, überhaupt von den ersten Spielen, also die erste Runde, die 12 Spiele, gab es für mich ja nur ein Überraschungsergebnis. Das war Slowakei gewinnt 1-0 gegen Belgien. Da habe ich nicht so mitgerechnet. Ich muss auch sagen, was ihr gerade sagt, die Österreicher haben sich zwar bei einem erwarteten 0-1 oder mit einer Niederlage hier die Franzosen ganz gut geschlagen, und unentschieden wäre drin gewesen aufgrund der Spielanteile, wo man vorher nicht unbedingt von ausgehen kann. Also Überraschung war bisher für mich nur der Sieg von der Slowakei, kleines Land, gegen Belgien. Aber ich muss auch, ich war auch der Auffassung, dass die nicht optimal gespielt haben, die Belgier, auch vom gesamten Spielfluss der Mannschaft.
Das ist eigentlich verrückt, das ist wirklich verrückt. Der Tedesco, der fängt da an, gewinnt und gewinnt und gewinnt und gewinnt und schrubbt sich sogar noch die Nationalhymne rauf. Fand ich ja herausragend, dass er als Trainer, der nun überhaupt kein Belgier ist, da die Nationalhymne von Anfang bis Ende mitgesungen hat. Finde ich immer ein schönes Zeichen auch so, das zeigt, was man so auch das Land und alles richtig aufnimmt. Und aber dann spielt, also immer heißt es vorher, warte mal ab, Überraschungstipp Nummer 1, die Belgier spielen in der Vorbereitung, in der Qualifikation immer wie so ein Ferrari, dann beginnt das Turnier und dann sind sie irgendwie ein Golf von 1992, ne?
Ja, aber das ist die sogenannte Überraschungsmannschaft Belgien oder Geheimfavorit Belgien. Also da habe ich auch mittlerweile die Hoffnung fast schon aufgegeben, dass die irgendwas reißen. Und ich bin auch ehrlich, diese Hoffnung habe ich auch bei den Engländern. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie das nicht schaffen können. Die waren ja beim letzten Mal wirklich gut. Aber man muss ehrlich sein, da waren sie auch bevorteilt. Da waren sie die einzige Nation, die Fans im Stadion hatte. Alle anderen, bis auf Ungarn, glaube ich nicht.
Durch Corona, ja, klar.
Ja, das muss man schon. Das war ja, wenn man es mal ein bisschen böse nimmt, war das jetzt eigentlich nicht ganz korrekt. Da können die Engländer nichts dafür, aber ich weiß nicht, also auch jetzt dieser Glaube, dass man wirklich den Titel holt, und da ist Kane natürlich, der jetzt auch mit Bayern wieder nichts geholt hat, also sein Glaube hat sich ja nochmal verfestigt, und ich war trotzdem auch erstaunt, dass diese, alle ja eigentlich, auch die vorm Fernseher saßen und auch die Experten, diese Milliardentruppe doch eigentlich diesem Engagement von Serbien so wenig entgegenzusetzen hatte. Aber heute Abend, am Donnerstag, glaube ich, spielen sie ja wieder. Gegen wen spielen sie? Dänemark, ne?
Genau, ja.
Ich erwarte da trotzdem eine enorme Leistungssteigerung. Wir müssen nicht über das 1-0 diskutieren. Wir können über Kane. Ich bin überrascht über diese Ballkontakte. Aber wenn du vorne angreifst mit Kane in Bellingham, und dann kannst du gucken, spielt er links den Pfotten oder Saka und Kakaka oder Fucci, dann haben die natürlich schon da der Hängerei. Das ist schon oberste Qualität. Das muss man so deutlich sehen. Und dafür angemessen an der Qualität war jetzt zwar gerade ausgerechnet Bellingham, der das Kopfballtor macht, auch ein schönes Kopfballtor. Ich habe auch Kane nicht gesehen. Ich dachte, wer Spielertrainer, hätte mal alles aufgeschrieben, was besser gemacht wird beim nächsten Spiel. Aber sie sind, glaube ich, schon erheblich steigerungsfähig. Da gehe ich fest von aus.
Das hast du schön gesagt, erheblich steigerungsfähig.
Ja, bin ich auch von überzeugt.
Bevor ich mit dir gleich bitte einmal über deinen Sturmpartner während dieser EM sprechen möchte. Du hast ja einen ganz kongenialen Mann an deiner Seite, möchte ich einmal unseren Hörern sagen, dass wir jetzt ja kurz vor, falls sie sich jetzt fragen, warum wir noch nicht über dieses spektakuläre Deutschland-Ungarn-Spiel gesprochen haben, wir sind jetzt quasi kurz vorm Spiel. Ich gehe ins Stadion und ich habe schon Gänsehaut. Aber ich wollte von dir, noch besser von Lothar einmal wissen, wie ist es denn ausgegangen, Deutschland-Ungarn?
Richtig, Herr Lothar Matthäus ist natürlich sofort bereit, um dort in die Bresche zu springen, wenn es darum geht, ein solches Spiel zu analysieren. Herr Lothar Matthäus ist sehr begeistert ob der ungarischen Leistung. Ich muss sagen, die Ungarn haben von mir in der Zeit, wo ich Trainer war, ich war ja Trainer mit D, mit Doppel-D sogar. Also ich hatte D, aber meine Frau hatte Doppel-D. Wir waren quasi dreifach Trainer von Ungarn, haben sie sehr viel gelernt, haben viel von mir mitbekommen. Ich habe ja auch in Budapest gewohnt, gelebt dort. Ich habe dort meine Spur hinterlassen. Das hat man am ungarischen Spiel natürlich wunderbar feststellen können, dass aber eine deutsche Mannschaft auch ebenso mit einem Lothar Matthäus lange Zeit im Boot war, hat dazu geführt, dass das Spiel auch zumindest vorübergehend ausgeglichen war, dass beide Mannschaften sich sozusagen egalisiert haben, oder wie sagt man, sie haben sich quasi gegenseitig ausgelöscht. Es war quasi teilweise wirklich überhaupt nichts los auf dem Platz. Das hat man einem Lothar Matthäus zu verdanken. Ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden, weil ich auch gar nicht weiß, wie es ausgeht. Heute ist Mittwoch, wir haben das Spiel noch gar nicht gespielt. Nee, heute ist Dienstag. Dienstag ist heute Riesensauerei, heißt das, dass hier an Dobi Holtkamp einem Lothar Matthäus so eine Frage stellt und ihn so in die Ecke dringt. Ich bin raus,
Lothar, ich will dir auch mal eine Frage stellen. Du bist ja Weltfußballer, aber ich weiß, dass du auch große Erfolge hattest unten in den Balkanländern, auch in Ungarn. Ich kann mich noch erinnern, als du kleiner Drecksack Trainer von Ungarn warst und das letzte Testspiel vor der EM 2004 in Kaiserslautern mit deinen Ungarn gegen Deutschland gewonnen hast. Hast du dich dann nicht ein bisschen geschämt oder warst du nur stolz?
Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, du, Lothar Matthäus, ist natürlich, Kalli, du weißt es, wir haben lange nebeneinander gesessen, wir haben uns gegenseitig das Wort abgeschnitten, keiner kam zu Wort, weil der andere immer versucht hat, mehr zu reden, aber Lothar Matthäus ist Experte, Lothar Matthäus kennt sich aus, Lothar Matthäus ist der beste Experte im deutschen Fernsehen. Wenn ich da sehen tue, was da noch so rumlaufen tut, ob es Steinschweiger ist oder ob es Per Kramer oder Chris Mertesacker, das ist alles überhaupt nichts, das ist wirklich brotlose Kunst, und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, nun ist klar, dass Lothar Matthäus natürlich die Ungarn auch damals so eingestellt hat, wie man das von einem Lothar Matthäus erwartet. Ich bin Rekordnationalspieler in Rekordzeit, Weltfußballer, ich bin Spielführer, Rekordspielführer sogar. Das alles könnt ihr drei Pfeifen so nicht liefern.
Am besten war, ich habe meine Spuren in Budapest hinterlassen.
Was denn?
Du hast gesagt, ich habe meine Spuren in Budapest hinterlassen. Ich habe verstanden, ich habe meine Sporen in
Budapest hinterlassen. Das wahrscheinlich auch, aber jetzt mal ernsthaft. Lothar hat wieder, das meine ich jetzt wirklich ernsthaft, ich finde Lothar ist einfach wirklich, ich finde die anderen sind auch gute Experten, also Kramer und Mertesacker super, finde ich auch, aber Lothar ist schon für mich wahrscheinlich der Beste, also weil auch er wieder den Weghorst gefordert bei Holland, er hat das quasi analysiert und gesagt, der kommt rein, erster Ballkontakt, Tor. So, und da muss man einfach sagen, und das wirklich, merkst du auch
du
in der ganzen...
Du musst dich mal mit Sebastian Hellmann oder mit Wolfi Fuß darüber unterhalten, die ja an jedem Wochenende am Samstag das Topspiel mit Lothar als Experte machen. Was der für Prognosen vorher trifft, was der sagt, wann jetzt gleich ein Tor über die linke Seite fallen wird, wenn sie das jetzt nicht schaffen, da und da zuzumachen. Also der sieht wirklich in der Regel, nicht in der Ausnahme, sagen die beiden immer wieder, sieht er Dinge, bevor die dann eintreffen. Also Lothar atmet es einfach.
Also gestern hat mir zum Beispiel mit Berti Vogts telefoniert. Die waren ja eingeladen, die 96er Mannschaft, die den M-Titel damals in London mit dem ersten Golden Goal gewonnen hat. Berti war happy, alle waren auch von hier Europapark Rust eingeladen. Hat man gesagt, das, was er ein bisschen bemängelt, so ob es Mehmet Scholl ist oder auch andere, ich will die jetzt nicht alle nennen, dass er sagt, von unserer EM-Meistermannschaft 1996 ist er enttäuscht, dass so wenig von den Medien als Kommentator angefordert wurden.
Aha.
Das hat mir gestern Abend Berti gesagt. Er sagte, muss man jetzt nicht so auf die Gold, muss man nicht alles auf die Gold warten. Ich meine, Sammer hat damals gespielt, da ist auch Thomas Helm hat gespielt. Das sind ja welche, die auch fix in dem Thema drin sind. Aber er denkt von Lejan Mehmet Scholl, so ein bisschen Jedwitzia, vielleicht auch Jürgen Klinsmann, ich will das jetzt gar nicht.
Ja, ich glaube eher tatsächlich Berti selbst. Ich weiß nicht, ob der daran Interesse gehabt hätte. Immerhin der Trainer unserer 96er. Ne? Dann hast du Bierhoff, Golden Goal, der natürlich auch sehr nah an der Mannschaft war, wäre ganz sicher interessant gewesen. Auch Marco Bode ist einer, der total gut sich artikulieren kann. Da gibt's ein paar. Thomas Helmer ist ja, glaube ich, Thomas Helmer ist bei RTL tatsächlich mit im Team und Mehmet Scholl, weil du ihn gerade angesprochen hast, macht ja bei Bild jeden Tag.
Nein, jetzt sind noch ein paar dabei.
Wollte ich sagen. Scholls Analyse, ich weiß nicht.
Ja, aber ich wollte noch ganz kurz was loswerden, bevor ihr weitermacht. Und zwar Folgendes. Hey,
ich mach Olaf den Flipper sehr
unsere
gut.
Unsere Mannschaft.
Ja. Ich mach Olaf sehr, sehr gut und sehr, sehr gerne einer unserer absolut besten Sänger, auch wenn er jetzt was älter geworden ist. Ich höre ihn heute noch gerne singen.
Und Olaf ist absolut im Fußball.
Ihr werdet ja schon in Fachkreisen, werdet ihr schon der Knolaf genannt, ne? Da kommt der wieder Knob.
Knolaf.
Knob und Olaf der Flipper, er hat mir da ja, sagte, oh, hast du im Fernsehgarten wart ihr, glaube ich, richtig?
Knolaf der Orca werden wir genannt in, wir waren im Fernsehgarten, genau, und haben dort vor wahrscheinlich 4.000 oder 5.000 Menschen gesungen und performt. Das war ein großes Fest. Jetzt sind wir in Leipzig. Also heute ist ja quasi, wenn das Deutschlandspiel läuft, davor oder danach sind wir quasi in Leipzig. Also jetzt waren wir schon in Leipzig, weil jetzt ist ja schon wieder Donnerstag, ach Gott, ist es kompliziert. Jedenfalls hoffe ich, dass es ein guter Auftritt war. Der Auftritt war mit Sicherheit gut, aber ich hoffe, dass die Stimmung gut war. Ich sag jetzt mal ja, sie war
Erzähl
gut.
Erzähl mal, wie ist Olaf, wie tickt der, wie ist er drauf?
Überragend, also wirklich.
Weil er hat ja wirklich also das muss man den Jüngeren ja erzählen, ne? Der ist ja mit den Flippers. Ich weiß nicht, wie viele Jahre sind die zusammen und sind die getourt und haben die
irgendwann
gespielt?
Irgendwann in den 60ern oder war das noch eher? Ne? Ich weiß es gar nicht. Wahnsinn. Und dann sind ja aus einer Band, aus einer Tanzband, glaube ich, so war es, eine größere Kombo mit mehreren Menschen, sind drei übrig geblieben, die dann die Flippers waren und hatten ja so viele Hits. Das ist ja unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie viele Alben die rausgebracht haben. Und er tritt ja mittlerweile auch immer noch im Megapark auf Mallorca auf und hat eine eigene Tour mit Florian Silbereisen und was überall noch. Und ich habe die große Ehre, mit ihm diesen EM-Song singen zu dürfen. Wir sagen Dankeschön, die Stadion-Version. Und Olaf ist immer im roten Jackett. aber ist natürlich auch glühender Fan unserer Mannschaft und wir sind ja beide, wir haben beide diese Vision, dass wir irgendwann vielleicht doch am Brandenburger Tor stehen, weil wir sozusagen die selbsterfüllende Prophezeiung schon gesungen haben. Wir sagen Dankeschön, komm, wir feiern die Mannschaft. Wir feiern die ja jetzt schon, obwohl die noch nichts gewonnen haben.
Ihr seid so clever, hab ich dir vor letzte Woche ja schon gesagt. Das ist natürlich. Aber was fällt mir denn Flipper-Songs? Lass mal ganz kurzes Battle machen. Jeder ein. Lotusblume hab ich sie genannt. So, welchen hast du?
Die rote Sonne von Barbados, la 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 la, immer noch.
Also ich sage, der Song passt am besten. Der hat den Rock am Ring, das heißt Olaf der Flipper und unser Matze singen. Wir sagen Dankeschön. Das können wir auch mal alles sagen für die Spieler, für die vielen tausend Betreuer, für die, ja, die Karten abgerissen, die Ordnungsdienst gemacht haben, die Polizeidienst gemacht haben. Für alle, was wir jetzt wieder in Deutschland erleben, so jetzt Ähnliches wie bei der WM, ob dann die Schlussphase dann auch so ist, da musst du ja auch sehr erfolgreich spielen können. Aber was jetzt in der Vorrunde bei uns los ist, wie viele Leute da mitarbeiten vom Ordnungsdienst, vom Sicherheit, von der Organisation. Und da muss man nicht nur an die Spieler denken, dann ist das Lied, wir sagen Dankeschön für alle. Kurz vorher Ansage noch, Matze, wir singen jetzt für die Fans, für die, wir sagen Dankeschön, dass ihr in Deutschland wieder ein Event im Fußballbereich auf die Beine gestellt habt, wo wir stolz sein können und wo die anderen Länder auch glücklicher, wo auch ein bisschen zufrieden nach Deutschland gucken. Das ist glücklich.
Das ist aber
das muss man eben, deswegen ist das passende Lied.
Das ist aber auch wirklich so, Kalli, dieses Gefühl, das du gerade beschreibst, das hat der Fußball dringend notwendig, nötig gehabt. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese EM eine kleine Therapiesitzung sogar wird für den Fußball. Gerade weil nach Katar, wo es natürlich auch viele gecastete Fans gab, wo aus allen Teilen auch längst nicht alle hingeflogen sind, weil es viel zu teuer war. Und nach diesem ganzen Corona und leeren Stadien ist es das erste Mal wieder, dass sich ja quasi ein ganzer Kontinent hier versammelt. Das ist ja, ich meine, wir wohnen alle, Matze, du hast NRW eben beschrieben, ich wohne in Köln. Ne, alle zwei Tage triffst du hier, dann sind die ganzen Schotten hier. Dann
und deswegen ist das Lied.
Ich war ja in München beim Eröffnungsspiel. Eine Atmosphäre, eine Stimmung untereinander, Hilfsbereitschaft. Alle freuen sich wahnsinnig, dass sie einen Fußball feiern können und eben ihre Mannschaft so, ne? Und die Schotten, die ich in der U-Bahn getroffen habe,
jetzt
in
unser
München.
Geheimlicher Chef lässt jetzt mal kurz das Lied laufen von Matze und dem großen Sänger Ole von The Flippers. Wir sagen Dankeschön. Und das ist ein Lied, was genau auf den Nagel, auf den Kopf passt. Und ist ein Dankeschön an Ordnungsdienst, an Polizei, an Fans, an Medien und natürlich auch an die Einzelnationen.
Warte, ich mache es nochmal. Achso, warte. Dankeschön. Feuern die Mannschaft. Heute wieder hier sind, das verdanken wir nur euch und so weiter und so fort.
Matze, das ist super, pass genau, ne? Das ist wie perfekt.
Aber ganz kurz, wollte ich eben noch, Tobi, ich wollte das noch aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Ich war gestern am Montag mit der Komiker-Nationalmannschaft, da bin ich ja Mannschaftskapitän, da waren wir mit unserem Mannschaftsbus, wir haben ja einen eigenen Bus, da steht Komiker-Nationalmannschaft drauf, wenn du nicht genau hinguckst.
Vorm Kölner Dom.
Genau. Und wenn du nicht richtig hinguckst, da könntest du meinen, das wäre die echte Nationalmannschaft. Und dann sind wir mit dem Bus vor den Kölner Dom gefahren und wurden unter anderem von schottischen Fans in Röcken begrüßt. Also und Schweizer waren auch da. Also es war dann wirklich so ein kleines Happening, wo dann einfach mehrere Fans aus mehreren Ländern bei, muss man sagen, wechselndem Wetter. Es hat erst, glaube ich, geregnet, dann war Sonne, dann wieder Regen. Aber es ist genau wie du sagst. Also das ist schon irgendwie das Coole daran. Und die Schotten, die waren einfach richtig gut drupp. Ne? Da war denen scheißegal, ob die verloren haben. Die haben richtig gefeiert. Da war gute Stimmung in Köln.
Meine Komiker-Truppe. Und mit Beginn auch der liebe Gott spielt mit, wenn die Prognose in etwas stimmen, ist mit Beginn der zweiten Vorrunde ist das Wetter besser. Wird das hochfreundlich, spielt der Wettergott auch mit.
Ja, das ist ja, der Wettergott ist ja Franz. Also, das wissen wir ja. 2006 hat Franz für den Sonnenschein gesorgt. So, und dass der jetzt gerade sich mal da oben noch ein bisschen zurechtruckelt und vor allem vielleicht auch ein bisschen mal die Schnauze voll hat nach dieser ganzen Kritik, die ihn da die letzten Jahre begleitet hat und da vielleicht uns auch noch mal so ein paar Blitze und ein bisschen Regen hier runterschickt, kann ich komplett verstehen. So, und wenn es wichtig wird, dann wird er auch das Licht anschalten. Dann macht euch mal gar keine Sorgen.
Es wird besser.
Ja. Sag mal, ganz kurz, lass uns doch nochmal eben, erstmal sehe ich genau wie ihr, aber jetzt haben wir ja das Spiel gegen die Schweiz vor der Brust.
Am so. Sonntag in Frankfurt. Richtig. 21 Uhr.
Ich werde verrückt. So, und das Spiel hier in die Schweiz, da jedet ja möglicherweise, jetzt wissen wir nicht ganz genau, wie es ausgegangen ist.
Alles.
Es geht um alles. Ja, aber die Schweiz ist ja eigentlich auch von Anfang an, haben wir gesagt, ist es der stärkste Gegner in dieser Gruppe, in der wir sind. Wenn man jetzt mal den Schweizer Fußball mit dem österreichischen Fußball vergleichen würde, weil das ja unsere direkten Nachbarn sind, wer ist besser, eurer Meinung nach? Wer hat im Moment die bessere Mannschaft? Oder wer hat die besseren Spieler? Früher hätte ich immer gesagt, die Schweizer sind besser. So, die Österreicher, boah, so, aber dieses Jahr muss ich sagen, ich könnte mich nicht entscheiden. Also ich finde Österreich, egal wie die jetzt auch noch spielen oder so, aber grundsätzlich von den Leuten, die haben mit Rangnick und so diese ganze Energie, so dann hast du aber die Schweizer. Was ist eure Meinung? Wer ist die bessere?
Ja, du musst jetzt mal, ich gehe jetzt auf die Spiele ein. Wenn du jetzt das Österreich-Spiel gegen Frankreich, die Franzosen haben 1-0 gewonnen, waren noch vielleicht 60-40% Feldanteile, aber mir haben die Österreicher gut gefallen, die haben sich gewehrt und eigentlich, wenn man jetzt mal objektiv durchgeht, ist ja Frankreich der ganz große Favorit, noch höher wie Deutschland hier gewettet oder gewertet. Und da muss ich sagen, haben die Österreicher sich hervorragend gegen gewehrt. Das muss ich ganz klar sagen. Und ich glaube, das ist natürlich auch eine Gruppe. Jetzt hast du nochmal Polen, da gehört Niederlande. Das ist ja auch nichts zu leckerchen, ne? Das ist die schwerste Gruppe. Und da brauchen wir gar nicht drum herum zu reden. Sind dann zum, ne, das muss man so sehen.
Ja, ich glaube auch, dass die Österreicher im Moment schwieriger zu spielen sind, so unter Rangnick. Also ich finde, er hat da eine wahnsinnige Qualität gefunden, Kalli. Und die Österreicher hatten gegen Frankreich sogar, weil du eben sagtest, 40-60 oder die 60, die Franzosen hatten im Zweifel sogar mehr Ballbesitz. Das stimmt nicht. Also die Österreicher, ich glaube 55-45 oder so, also die hatten sogar häufiger den Ball und die haben ja teilweise handballähnlich, war das ja um das Tor der Franzosen dann in der zweiten Halbzeit. Also das war ein sauguter Auftritt der Österreicher, dass du natürlich gegen Frankreich da noch das nötige Quäntchen Spielglück brauchst, hatten sie jetzt nicht, aber also da bin ich auch bei ihr. Da ist die sind besser im Moment.
Man muss auch nochmal, ich gehe nochmal auf die Schweiz zurück. Das sieht zwar so jetzt souverän aus mit 3-1, aber ich bin ja immer so ein bisschen, das war auch verdient, weil die Torschüsse waren 20-15 für die Schweiz. Sie haben fünfmal mehr aufs Tor geschossen. Das heißt aber auch, die Ungarn haben mehr Lappadolla gespielt, links, rechts, 1-2-3. Die haben 15 Mal auf die Kiste geschossen. Und wenn man eben Ballbesitz war 50-50. Das war eben schon eine sehr gute ungarische Mannschaft. Aber die Schweizer waren stabil und haben das Spiel dann nachher auch verdient und souverän gewonnen. Aber es war kein Spaziergang. Deswegen rufe ich auch nochmal die Zahlen. Ballbesitz 50-50. Die Tore waren oder die Schüsse aufs Tor 15 von den Ungarn, 20 von der Schweiz. Ne? Das muss man sagen. Also verdienter Sieg der Schweiz auch nach diesen Daten. Aber es war nicht so ganz so ein einfacher Sieg. Das muss man.
Matze, der Unterschied liegt am Ende, glaube ich, in der Breite des Kaders. So, da sind die Österreicher als auch die Schweizer, da können sie dann nicht mithalten bei den Franzosen, bei den Deutschen. Überleg mal, wen wir da eingewechselt haben dann, wen wir einwechseln können. 60., 65., 70. Ja. Ne?
Emre Can, Fußballgott. Also wer kann da schon drauf zurückgreifen? Da muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist ja einer, der wird bei allen anderen Ländern immer von Anfang an spielen. Und bei uns kommt der nur rein und macht ein Tor.
Der kommt frisch aus dem Robinson-Club eingeflogen und kommt dann rein und trifft.
Aber ist das nicht auch irgendwie eine coole Geschichte? Jetzt mal ehrlich. Also das Emre Can, der liegt schon am Pool. Ich glaube, der hätte wahrscheinlich am wenigsten, trotz allem am wenigsten damit gerechnet. Da hätte eher nochmal der Hummels gehofft, dass einer anruft. Oder der Leon Goretzka, der irgendwie in Dänemark auf irgendeinem, wo habe ich den gesessen? Der saß an irgendeinem See oder was am Meer, keine Ahnung.
Nee, der ist bei dem Adidas-Chef, in dessen Haus irgendwie zu Gast. Ne?
Es geht doch um Qualität, wenn ich irgendein Manager bin, oder du, Mats, oder Tobi, und mir überlegen, hör mal, vielleicht sagen, wir können noch einen kaufen, wir nehmen den Jüngeren, der auch leistungsfähig ist, wir nehmen Goretzka, Nemec, kann, weil der schon ein bisschen jetzt auch, älter geworden ist. Und hier hat das ja aus meiner Sicht auch Julian Nagelsmann gut erklärt, warum er ihn genommen hat. Und wenn man dann einen anruft und dann so ein alter, erfahrener Sack, der bei zig Topvereinen in Europa gespielt hat, sich freut wie ein kleines Kind, so kam es ja rüber, direkt die Tasche gepackt hat und am nächsten Tag da war, sah ich, war es die richtige Entscheidung. Der kam nicht mit Pension und Nuckel im Mund dahin, der kam mit Freude dahin und ist direkt los. Ja.
Mit was? Mit Pension?
Mit so einem Pension ziehen, kennst du ein bisschen Blatsch, jetzt komme ich erst. Oder so ein Nuckel, so ein Trostnuckel. Der kam mit richtiger Begeisterung, mit richtiger Freude. Das hat er auch klar erklärt, wie seine Rolle da ist, wie sie das besprochen hat. Und er auch in einem Telefonat schon spontan gesagt hat, ich komme direkt. Also nicht erst nochmal Pension und überlegen, das hat mir gefallen.
Aber Männer, wir haben noch zwei kurze Themen, die wir anreißen müssen. Deswegen die Frage kurz eben gegen Schweiz.
Was ist denn mit der Schweiz? Ja, was machen wir denn da jetzt?
Was glaubt ihr, wie wir gegen die Schweiz spielen? Ich glaube, wir werden gegen die Schweiz gewinnen. Aber es wird, habe ich gegen die Schotten auch gesagt, es wird ein hartes Stück Arbeit. Ich sag aber trotzdem, dass wir 2-0 gewinnen. Das ist jetzt einfach mal, ich hoffe es, denn ich habe mir vorgenommen, dass ich ins Stadion gehe und da würde ich mir einen Sieg wünschen. Ich sage jetzt einfach mal 2-0. Ich bin erst im Doppelpass am Sonntag und dann versuche ich zum Spiel zu gehen. Was sagt ihr?
Kalli, was sagst du?
Ich sag mal 3-1 für Deutschland. Ich weiß, dass das kein Zucker lecken wird, aber ich tippe mal 3-1 für Deutschland. Ne? The trend is your friend.
Kein Zückerli heißt das übrigens gegen die Schweizer.
3-1, kannst du nicht hören. 3-1, danach ja. Für Deutschland.
Kannst du nicht hören. Hab
ich verstanden.
Was ist denn los halt da, verstanden. Dobi? Was tippst du?
Ich sag, genau wie gegen die Ungarn schlagen wir auch die Schweiz 4-1. Wir sind richtig gut drauf. Wir fliegen ins Achtelfinale. Ich folge Rudi Völler und sage, wir wollen unbedingt Gruppensieger werden, damit wir dann nicht direkt auf Spanien oder Italien treffen. Also das
dein
ist,
Wort in Gottes ja. Ohr. Aber jetzt habe ich noch eine andere Frage. Zwei andere Fragen habe ich noch. Und zwar einmal, ich sehe die Aufstellung von Portugal im ersten Gruppenspiel. Das war ja am Dienstag. Ja. Mit Cristiano Ronaldo, 38, 39 glaube ich mittlerweile. Und Pepe, der ist 41. Ich glaube, der wird 42. So, und trotzdem ist ja, ich war bei dem Training übrigens in Gütersloh, ich habe mir das angeschaut und Kalli, ich weiß, dass du jetzt der Meinung bist, Cristiano Ronaldo, da ist die Suppe von weg, wie man so schön sagt, der ist schon auf dem alten Teil, das ist nur noch Teilzeitprofi, du kannst dir nicht vorstellen, das ganze Training, alle Menschen in diesem Stadion gucken nur auf einen einzigen Spieler, das hat mir fast ein bisschen leid getan für Bruno Fernandes und für Ruben Dias und Nuno Mendes, Diego Costa und wie sie alle heißen.
Alle aber gucken auf Pepe.
Dann alle gucken auf Pepe, genau, weil der vor Ronaldo steht. So. Und das war wirklich mit Flitzern und unfassbar, was da ein Fokus auf einem einzigen Menschen liegt, muss ich erstmal sagen, war wirklich ein Erlebnis, war so ein Spuk eigentlich, Tobi. Die kamen und dann zack, also Ronaldo auf dem Rasen in Gütersloh ist allein schon Comedy. So, aber was sagt ihr, ist diese Mannschaft zu alt? Sind diese Spieler zu alt? Sind die zu alt, um einen Titel zu holen? Weil Portugal ist ja schon auch Favorit. Oder was sagt ihr?
Nein, du musst das ja.
Kalli, was jetzt zu Ronaldo sagt.
Ich sag mal, es gibt doch keine Diskussion. Wenn ich sage, meine 7 größten Spieler der Welt, da sage ich immer, das ist Alfredo Di Stefano, Pelé, Beckenbauer, dann kam Maradona, dann kommen auch Messi und Ronaldo. Das sind die 6 und jedes Land darf sich dann den 7. dazu holen. Das ist meine Wertschätzung. Und höher kann die nicht sein, als den da einzustufen. Die zweite Frage ist auch, das weiß ich von Toni Kroos, weil er Nachbar in Madrid zu den gemeinsamen Realzeiten war. Der hat mir erklärt, wie fleißig der trainiert, wie gesund der lebt als Sportler, nicht wie man dazu sich so vorstellt und wie intensiv er auch neben seinem Lebensstil trainiert. So, das spricht alles für ihn. Ich bin jetzt nur in dem Alter etwas gegen den Superhype. Wir haben noch sehr gute, wie so viel gute Spieler. Und ich will dem auch nicht die Ehre nehmen. Das wäre auch unanständig. Ich finde auch gut, wenn ich bei Portugal, ich muss jetzt sagen, du siehst hängen Pepe, der hat zwar auch schon Moos am Rücken, aber bei dem ist, bei dem gilt ein Motto: Ball gewinnen oder sie oder Blut am Schuh. Ne, das ist ihm seine Spielweise. Und er hat er seit Jahren, beherrscht er die perfekt, kriegt dabei kaum Platzverweise, weiß immer, wo der Rand des Erlaubten ist und wo er Schluss machen muss. Aber tolle Lieder. Ne, das ist, jetzt wird auch irgendwann mal dann noch endlich in die alte Herren rein müssen. Aber wir müssen doch nicht über Ronaldo seine Qualitäten. Ich habe ihn gerade zu den ewigen Sechs gesprochen. Aber das, mir ist jetzt, wenn ich jetzt aussuchen könnte, willst du Mbappé in der Spitze haben oder Ronaldo wollte ich Mbappé haben. Verstehst du?
Ja, aber ohne Nasenbeinbruch. Aber sag mal, Tobi, was sagst denn du? Sind die, also ist das trotzdem zu alt? Die haben natürlich
Nein. Also ich bin ja mit Otto Rehagel groß geworden, ne, in Bremen. Und Otto Rehagel hat schon immer gesagt, gibt keine jungen und alten Spieler, es gibt nur gute und schlechte Spieler. So, und da hat dann die Managerin von Werder Bremen, Beate Rehagel, hat dann danach die Spieler gekauft damals. Und da haben wir ja noch einen Burgsmüller gekauft, ich glaube, der war 34, als er zu Werder kam, oder einen Klaus Allofs, der dann Werder noch zum Europapokalsieger geschossen hat, irgendwie, der war ja eigentlich schon durch mit seiner Karriere. Daher bin ich auch voll dabei, einen 40 oder einen 41, 42, 37-Jährigen einzusetzen, wenn er denn auf seiner Position für den Job, den er kriegt, der Beste ist. Und das scheint ein Cristiano Ronaldo zu sein, sonst würde er nicht eingesetzt werden. Ein N'Golo Kanté zum Beispiel, den haben die Franzosen zurückgeholt. Das zeigt mir auch, dass jetzt in die Nationalmannschaft, hat auch von Anfang an gespielt, das zeigt mir auch, dass Saudi-Arabien akzeptiert ist. Das ist keine Operettenliga, wie es immer so schön heißt, wie manch andere, die mal einen Hype hatten, weil die Spieler waren abgeschrieben in Europa, wenn sie da und dahin gegangen sind. Jetzt sind einige Spieler dabei, die in Saudi-Arabien spielen und halten vom Niveau. Ich meine, N'Golo Kanté in der französischen Nationalmannschaft, da gibt es manch einen, der ihn verdrängen könnte. Er hat ein super erstes Spiel gemacht, ne? Also Ich find's absolut korrekt. Und natürlich ist das eine Actionfigur. Ich meine, du beschreibst das, hast mir das ja auch gleich am Abend erzählt.
Der Zaun, ja, am Hotel ist, wo ist er wohl am Sonntag, ist Cristiano Ronaldo zum Zaun gegangen im Hotel, hat 4 oder 5 Trikots unterschreiben wollen, ist der Zaun zusammengebrochen, weil die Fans kurz davor waren, alles einzureißen. Und die Autogrammstunde hat, glaube ich, nur 1 Minute gedauert. Da mussten sie alles wieder rückgängig machen. Und kurz darauf war die Straße abgesperrt, weil irgendeiner das bei TikTok hochgeladen hatte. Und dann irgendwie nochmal 3000 Leute da am Hotel aufgelaufen sind. Also von daher ist das schon wirklich der Wahnsinn, muss man wirklich sagen. Ich war ja im Hotel, bevor die Mannschaft da war. Verrückt. Aber einen Satz habe ich noch. Ein Thema haben wir noch. Tobi, ist das okay, wenn wir das noch einmal kurz aufmachen? Weil ich habe mich gerade überlegt, als du über die
Saudi-Liga... Auf keinen Fall, Mats. Das finde ich nicht okay, dass du hier einfach ein Thema aufmachst. Da müssen wir drüber reden. Finde ich nicht okay.
Okay.
Das melden wir vorher an. Ja, Vorschläge werden bis 1 Stunde vor Podcastaufnahme abgegeben.
Ja. Also ich schicke dir gleich noch die Mail. Aber sag mal, Mats Hummels, ja? Du hast ja über die Saudi-League...
Mats Hummels, da ist er wieder. Du willst ja wieder nur über deinen Mats Hummels.
Über die Saudi-League gesprochen. Ne? Und er hat jetzt, glaube ich, schon gesagt, er ist ja jetzt bei Borussia Dortmund, ist er jetzt ja außen vor. Ich finde, ein bisschen überraschend. Aber vielleicht ist ihm das Interview, was er gegeben hat, vor dem Finale um die Ohren geflogen. Er will ja doch eher in der Nähe von München bleiben, aber der könnte doch auch da spielen in der Saudi-League, oder? Er wird ja nochmal ordentlich Geld verdienen und wäre vielleicht trotzdem noch für die Nationalmannschaft ein Thema, wenn der Nagelsmann dann nach der EM sagt, ich mach doch nicht weiter. Sag mal, das ist jetzt die elegante Überleitung zu Borussia Dortmund, weil da ja trotzdem müssen wir kurz eben drüber sprechen. Wir haben ja viele Dortmund-Fans und die reden darüber, obwohl EM ist und sagen, der Terzic ist weg und der Hummels auch. Also, und da muss man sagen, der war zuletzt Man of the Match zweimal, glaube ich, hat ein ganz ordentliches Finale oder ein gutes Finale gespielt.
Der steht in der Elf des Jahres, ja, der UEFA Champions League, ne? Also.
So, der steht in der Elf des Jahres und dann wird er bei Borussia Dortmund quasi vor die Tür gesetzt, aber der Trainer auch. Also, ich meine, der war ja gefühlt im Winter weg, deswegen hat man ja Nuri Sahin und Bender schon als Co-Trainer oder als neue starke Männer geholt, hat dann aber den Switch geschafft mit den beiden logischerweise. Der ist jetzt weg und Mats Hummels ist auch weg. Also da muss ich sagen, da habe ich so nicht mit gerechnet. Ich bin ein bisschen überrascht.
Also du musst ja auch mal sagen, Mats, du bist ja ganz nah da dran. Wenn jetzt Hummels, ich sag mal, gesagt hat, komm, ich hänge noch ein Jahr dran, helfe denen, wenn ich gebraucht werde, bin ich drin. Wenn einer von der Jüngeren stabil wird, gebe ich dem immer den Vortritt. Das ist eine Frage, wie man das vielleicht innerhalb des Vereins besprochen hätte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Borussia Dortmund oder die Verantwortlichen nach der zweifellos auch sehr guten Leistung von Hummels am Schluss der Meisterschaft oder in der Champions League einfach gesagt haben, hier ist der Auto, Briefmarke und Arsch auf Wiedersehen. Glaube ich nicht. Aber wie gesagt, ich war bei den Gesprächen nicht dabei. Ich wäre dir dankbar, wenn du dann nochmal bohrst und nächste Woche was Neues sagen könntest. Ob das nicht so war.
Du alter Bohrer. Matze ist ja immer nah dran. Matze war ja schon im Stadion als Reporter von Radio Lippstadt, Kalli. Da haben wir beide uns immer noch um die Bundesliga gekümmert. Da hat Matze schon geahnt.
Ja. Nein, aber ich glaube nicht, dass sie so einfach rasiert haben. Glaube ich nicht. Das hat man besprochen.
Ich könnte mir vorstellen, dass das Interview, was da so doch irgendwie durch die Gazetten ging, kurz vorm Champions League Finale vielleicht, ich will mal sagen, eine Tendenz vielleicht bekräftigt hat, warum auch immer. Vielleicht ging es aber auch ums Geld. Wir wissen es nicht. Wir können es ja in der nächsten Woche.
Also, pass auf, wenn wir über Hummels reden, dann müssen wir doch sagen, er geht noch zum guten Zeitpunkt, hast gerade beschrieben, er ist gefragt auf dem europäischen Markt, er geht als Stammspieler aus dem Champions League Finale, ne, da wird jetzt was kommen in den nächsten Wochen, gerade Italien, halte ich für realistisch so, weil die stehen auf ältere, erfahrene Abwehrspieler. Ich glaube nicht, dass er Saudi-Arabien machen wird, ich glaube eher, dass es tatsächlich Italien irgendwas wird. Mallorca hieß es ja diese Woche mal kurz, die haben dann aber direkt dementiert, weil er da wohl ein Haus hat. Terzic ist jetzt nach außen sehr, sehr schön verkündet worden, aber natürlich geht ihm das gehörig gegen Zeiger, dass er nicht die Wertschätzung bekommen hat, die ihm in seinen Augen, in seinen Ohren, in seiner Wahrnehmung zustünde. So, ne? Also sie haben eher die schlechte, vermeintlich schlechte Bundesliga-Saison bewertet, als die herausragenden Ergebnisse, vielleicht auch in dem einen Jahr eigentlich Meister, dann Vizemeister, aber immerhin. Und im zweiten Jahr Champions League Finale von Wembley, kann man ja auch beide sehen. Ihn hat irgendwas
sind alle drei, das sind alle drei gute Resultate.
Ja, so, jetzt wird's total interessant. Nuri Sahin finde ich total, ich finde beide Trainerpositionen bei Bayern und Dortmund nächstes Jahr, ne, die beides ja im Grunde, sagen wir jetzt mal, Trainer Neulinge, auf jeden Fall Lehrlinge, die noch lernen, in die Position bei solchen großen Clubs heben, finde ich als Zuschauer wahnsinnig interessant. Ich glaube nicht, dass beides gut geht, aber ich würde mich freuen, wenn es funktioniert.
Wir werden es sehen. Und darüber jetzt, berichten. Freunde, muss ich meinen Döner essen, weil er sonst wirklich kalt ist, Tobi. Und du hast mir gesagt, das habe ich von dir gelernt, man darf einen Döner nicht kalt essen. Die Hubkonzerte haben jetzt hier in Lippstadt bereits nachgelassen. Es ist wieder Ruhe eingekehrt. Man kann hier jetzt in Lippstadt wieder in aller Ruhe tot überm Zaun hängen, wie man so schön sagt. Aber ich werde mir jetzt den Döner reinpfeifen. Es war schön mit euch, Jungs.
Grüß Olaf von uns.
Ja, wir sind in Leipzig auf der Fanzone und dann doppelt.
Du kannst ja über unsere heutige Ausgabe, brauchst ja jetzt nicht, weil ich jetzt da ruhig ein bisschen den Song ruhig ein bisschen promoten. Das ist ein Song für Polizei, für Sicherheit, für Fans, für die Verantwortlichen und für die Spieler. Könnte alle mit gemeint sein.
Hast du Kalli da was für gegeben eigentlich, dass der hier als dein PR-Manager auftritt?
Nee, dem schicke ich einfach Geld rüber. So wie man das einfach macht. Das ist üblich. Halt.
Aber ich meine das ernst, weil auch der Olaf für uns ein Idol ist über Jahrzehnte und du bist eben der kleine Jack da drumherum. der alle Stimmen machen kann.
Dankeschön.
Das passt wie die Faust aufs Auge. Jung und alt. Und du bist übrigens der junge Matze, dass du Bescheid weißt.
Eine jung letzte und alt Info noch. Und du bist übrigens der Junge.
Eine letzte Info noch, die wir noch raushauen wollen. Altersrekord für Portugals Pepe. Der Verteidiger löst die ehemalige Hertha-Torwartlegende Gabor Kirali als ältesten EM-Teilnehmer ab. Pepe ist 41 Jahre,
ich glaube
41 Jahre und 113 Tage alt und damit älter als Kirali, als er zum Einsatz kam. Das vielleicht noch als die Chronistenpflicht, so sagt man, glaube ich, ne?
Oh, die berühmteste Jogginghose des Weltfußballs, Gabor.
Also ist auch egal, ob 41 oder 42, er wird alles scharf unter Kontrolle nehmen, was sie in seinem Bereich bewegt, ne?
So ist es. Männer, wir sehen uns oder hören uns nächste Woche wieder.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.